Guten Morgen, alle, die ich noch nicht begrüßt habe, auch seid herzlich gegrüßt. Der Auferstandene im Jüngerkreis, das hört sich wie Ostern an, aber ist schon nach Ostern. Trotzdem war mir das auf dem Herzen für euch. Johannes 20, 19 bis 29. Da heißt es, war der Anfang gut? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Als es nun Abend war, heißt es da an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen, kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Dann spricht er zum Thomas: Reiche deine Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Amen. Dieser Text berichtet über ein Ereignis, das sich am Abend des ersten Ostertages zugetragen hat. Damals waren die Jünger noch stark beschäftigt mit dem Geschehen des Karfreitags und auch der Auferstehung, die noch nicht so richtig verarbeitet war. Sie sind noch ganz durcheinander mit ihren Gedanken, mit ihren Gefühlen. Es war immer noch Furcht in ihren Herzen. Eine Furcht vor den Führern des Volkes, die ja die Kreuzigung Jesu durch den Statthalter Pilatus veranlasst hatten. Und deshalb trafen sie sich nun ganz ängstlich hinter verschlossenen Türen. Waren sie doch Nachfolger eines zum Tode Verurteilten? Das war durchaus nicht ungefährlich. Zu lebhaft hatte Petrus noch vor Augen, was sich da im Hof des Gerichtsgebäudes abgespielt hatte. Ihm waren die Knie weich geworden und er hatte verleugnet. Ist irgendwie noch ein bisschen Hall drauf. Weiß nicht, ob du das wegkriegst. Ja, und dann diese bohrenden Fragen der Umstehenden. Du bist doch auch einer von ihnen. All das hatte schließlich seine Menschenfurcht gesteigert, sodass er seinen Herrn verleugnete, sogar 3-mal. Nein, Helden waren die Jünger nicht, eher Menschen wie du und ich. Kennen wir nicht auch solche Situationen, wo wir kein Wort so richtig rausgebracht haben, obwohl wir eigentlich hätten reden sollen? Und froh wurden die Jünger erst durch eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Wir sollten also nicht so schnell den Kopf über die Jünger schütteln, sind sie uns in vielen Dingen doch sehr ähnlich. Durch das leere Grab allein waren sie noch nicht richtig froh geworden. Bei einzelnen unter ihnen, zum Beispiel Johannes, keimte zwar schon Hoffnung und auch der Glaube an die Auferstehung. Darüber wird ja in den Versen vorher in diesem Kapitel bei Johannes geschrieben. Aber insgesamt tun sie sich doch recht schwer, dieses Unfassbare wirklich zu glauben. Doch Jesus liebt seine Jünger und auch uns viel zu sehr, als dass er sie in diesem Zustand von Angst, Furcht, Sorgen und Ungewissheit lassen konnte. Selbst verschlossene Türen und ängstliche Herzen sind für Jesus kein Problem. Er, der Auferstandene, der Lebendige, überwindet diese Hindernisse. Manchmal hat es Jesus auch mit uns schwer, dass das Licht seiner Hoffnung in ein verschlossenes Herz fallen kann, dass es sich öffnet durch Unverständnis, Trauer, Mutlosigkeit, haben manchmal die Menschen dicht gemacht. Aber in diesem Bericht geschieht ein Wunder. Plötzlich ist Jesus da, mitten unter ihnen, sichtbar. Ganz beiläufig erfahren wir noch etwas über die Beschaffenheit des neuen Leibes, den wir einmal bekommen werden, der nicht mehr der irdischen Begrenztheit unterworfen ist. Geh mal heute durch verschlossene Türen. Du wirst dir den Kopf einschlagen dabei, dich sehr stoßen und durchkommst du auch nicht. Aber diese Begrenztheit wird ein Ende haben. Gottes Wort sagt uns, dass unser zukünftiger Auferstehungsleib einmal so sein wird wie der Leib nach der Auferstehung Jesu. In Philipper 3 wird uns im Neuen Testament zum Beispiel im Vers 21 gesagt, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. So sind auch verschlossene Türen kein Problem für ihn. Trotzdem war er nicht nur ein Dampf oder eine Wolke oder ein Geist. Ein Geist war er auch. Aber er konnte auch berührt werden, wie wir später noch bei Thomas hören werden. Ein herrlicher Leib, wie Jesus ihn hat, das sind doch herrliche Aussichten. Ohne Raumschiff ins Weltall und noch ein bisschen höher. Die Bibel kennt drei Himmel. Und die sind neulich ganz schön weit gekommen, aber immer noch im Weltall. Oder am Anfang davon, so gerade über die Türschwelle. Und der dritte Himmel ist der Thron Gottes. Dahin ist es noch ein größerer Weg. Jesus hat das alles ganz mühelos geschafft und sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Was macht er eigentlich die ganze Zeit? Er betet für dich. Auch für deine Operation. Ich habe auch einen Bypass und das klappt seitdem sehr gut. Ich weiß nicht, was du kriegst, ob das ein Stent wird oder wie auch immer. Bei mir ging das mit dem Stent nicht, weil das so eine Ecke war. Das wäre wieder gleich verstopft. Ja, es gibt schon allerhand Möglichkeiten. Und wir wollen dafür beten, dass die Ärzte ja keine zittrige Hand haben und dass alles gut geht. Ja, auf einmal steht Jesus also auch unter ihnen hier damals und ruft ihnen zu: Friede sei mit euch. Das ist für die Jünger mehr als ein Gruß. Das ist eine wunderbare Einladung. Irgendwie hatten ja alle mehr oder weniger versagt. Bis auf Johannes waren sie alle bei der Gefangennahme davongelaufen. Er stand als einziger unter dem Kreuz. Aber Jesus liebte sie noch immer. Und dieser Gruß lädt sie zu neuer Gemeinschaft ein und er bietet ihnen Frieden und Vergebung an. Jesus vergibt auch heute unser Fehlverhalten. Aber vergeben wir uns auch selber? Das kann ich mir nicht verzeihen, sagt manchmal der eine oder andere. Weißt du, was das ist? Verletzter Stolz. Denn Jesus will dir gerne vergeben. Er wartet nur drauf, dass du kommst und sagst: Ja, bin wieder mal ausgerutscht. Hilf mir auf. Ich kann mir die ungläubig staunenden Gesichter der Jünger hier vorstellen. Sie mögen sich gefragt haben: Ist das wirklich der Herr, der vor uns steht? Da zeigt ihnen Jesus seine durchbohrten Hände. Er zeigt ihnen seine geöffnete Seite, verwundete Seite mit dem Speer des Soldaten, der wissen wollte, ist er wirklich schon tot? Das sind deutliche Zeichen seiner Liebe zu uns. Und diese wird Jesus auch in der Ewigkeit, diese Zeichen der Liebe, als Ehrenzeichen tragen. Dadurch erkennen die Jünger, sie haben nicht geträumt. Es war nicht ein schöner Traum, der sich in Luft auflöst. Die Auferstehung ist tatsächliche Wirklichkeit. Und als sie aus der ersten Erstarrung sich gelöst haben, können sie sich auf einmal freuen. Das Zeugnis der Frauen, das leere Grab, hatte ein wenig Hoffnung geweckt. Aber froh machte sie erst diese persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Christus. Froh machte sie sicher auch, was er sagte: Friede mit euch. Er bietet ihnen seine Gemeinschaft an. Jesus hätte ihnen auch Vorwürfe machen können. Aber stattdessen lädt er sie ein zu neuer Gemeinschaft. Welch eine Liebe, welch eine Geduld steht hinter dieser Einladung. Und sie gilt genauso uns auch heute noch. Jesus geht uns nach. Er sucht, das Verlorene zu retten. Damals wie heute. Er tut es immer noch. Die Begegnung mit dem Auferstandenen verändert. Wie ist es bei uns? Leben wir noch mit Vermutungen, mit vagen Hoffnungen oder glauben wir? Ich musste heute Morgen auch glauben. Ich war auf der Toilette und auf einmal hatte ich ganz starke Kreuzschmerzen. Konnte fast nicht gerade stehen. Vorhin konnte ich schon wieder ein bisschen hüpfen. Ihr seht also, da ist was passiert. Ich habe mir dann selber die Hände aufgelegt und habe gesagt: Schmerz, ich binde dich und jetzt haust du ab. In Jesu Namen. Ging nicht gleich, aber ging. Und so stehe ich vor euch, 210 Kilometer gefahren heute Morgen, bei schönstem Wetter. Tempomat eingeschaltet, 120 eingestellt und es ging weiter. So bin ich hier. Ich habe noch nie so einen schönen Wagen gehabt, der ein Tempomat hat. Das ist wirklich eine gute Sache. Und es war auch so frei genug, ich habe nur ein paar Mal irgendwie einen ganz langsam überholen müssen, sonst ging es einfach so weiter. Er schnurrte wie ein Kätzchen. Ja, ich bin dankbar. Gottes Liebe ist bei uns Jesus und seine Liebe und seine vergebende Gnade, ist die uns schon so ganz persönlich immer wieder zuteil geworden. Ich denke allen schon irgendwann mal, aber das darfst du jeden Tag erleben. Nicht immer so massiv. Manchmal sind es nur so kleine Dinge. Du bekommst auf einmal Freude und weißt gar nicht warum. Jesus ist bei dir, steht hinter dir, geht manchmal auch vor dir, wenn da gerade so ein Berg zu überwinden ist oder wenn es da hinten so wehtut. Er ist da und er ist immer noch derselbe. Beschämt es uns, dass er uns keine Vorwürfe macht, obwohl wir oft schon mal so egoistisch unseren eigenen Weg durchgesetzt haben. Und dann merkten am Ende, es war eine Sackgasse. Es wäre doch besser gewesen, wir hätten auf ihn geachtet. Und da war dann manchmal so die mahnende, leise Stimme des Heiligen Geistes in unserem Inneren, der manchmal so in unsere Gedanken was hineinlegt. Hörbare Stimme ist seltener, gibt es auch hier und da. Die Liebe des Herrn holt uns immer wieder ein, will uns zurückholen ans Herz des himmlischen Vaters und es kommt noch besser. Er rechnet damit, dass wir seine Aufträge annehmen und ausführen. Nicht aus eigener Kraft. Er beauftragt seine Jünger als Boten mit den Worten, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Und Jesus haucht sie an und spricht ihnen den Heiligen Geist zu. Ohne ihn wären sie nicht imstande, seine Zeugen zu sein. Jesus weiß das. Und darum bläst er seine Jünger an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Sie müssen auf diese Ausrüstung noch ein wenig warten. Aber schon wird sie ihnen hier fest zugesagt. Davon Pfingsten mehr, da bin ich wieder hier. Habe ich gerade in meinem Kalender festgestellt. Er schenkt den Versagern sein Vertrauen, indem er jene und auch uns als seine Zeugen in diese Welt sendet. Wir werden nie nur für uns alleine froh durch Jesus. Das wäre frommer Egoismus. Nein, die Freude ist zum Weitersagen. Nicht nur hören, nicht nur selber freuen, sondern anderen eine Freude bringen. Ob sie es dann annehmen, ist eine andere Sache. Hast du oft keinen Einfluss? Kann Gott nur das Herz bewegen? Der tiefste Grund fürs Weitersagen liegt in der wiederhergestellten Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater im Himmel. Ich bin bei euch an Sonntagen. Montag auch. Schön. Die ganze Woche. Total gut. Denn ohne diese persönliche Lebens- und Liebesbeziehung zu ihm laufen alle Programme ins Leere. Auch unsere Arbeit für Gott wäre letztlich mit vergeblicher Mühe, eine vergebliche Mühe. Allein unsere Jesusliebe und Treue werden einmal von Jesus belohnt werden. Das zählt. Das zählt wirklich. Nicht, dass wir dadurch in den Himmel kommen, sondern wir tun das aus Dankbarkeit. Wir tun das nicht aus uns heraus, sondern nur in der Kraft seines Heiligen Geistes. Und darum brauchen wir den jeden Augenblick. Wer das übersieht, der überfordert andere. Der macht aus dem herrlichen Angebot Jesu einen menschlichen Leistungsdruck. Und das ist dann sehr, sehr mühsam und quälend und plagend. Dann werden Liebe und Hingabe gegen Pflichterfüllung eingetauscht. Und deshalb dürfen wir uns immer wieder neu von Gottes Geist anhauchen lassen und ihm Raum geben für sein wunderbares Wirken in und durch uns. Paulus hat das in Römer 8 so wunderbar beschrieben. Da heißt es in einem Vers, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wodurch werden heute so viele Menschen getrieben oder auch umgetrieben? Das sind, glaube ich, alle möglichen Geister, aber leider meistens nicht der Geist Gottes. Denn Gottes Geist leitet in alle Wahrheit, öffnet die Augen für die Wirklichkeiten Gottes. Er bleibt nicht beim Vordergründigen stehen, sondern ermutigt uns. Und das gilt auch da, wo es anscheinend völlig aussichtslos und hoffnungslos aussieht. Diese besondere Kraftration für den Dienst empfingen die Jünger dann erst zu Pfingsten. Es geschah, nachdem Jesus zum Himmel und zum himmlischen Vater gegangen war. Die Augenzeugen berichten darüber, indem sie von einem Brausen wie durch einen gewaltigen Wind sprechen. Wieder das Anhauchen, diesmal durch Gottes Geist. Ihre Autorität und Vollmacht haben Jesus Nachfolger allein aus dieser Quelle. Weil sie die Stimme Jesu in seinem Wort und durch seinen Geist hören. Darum können sie in seinem Namen handeln. Du kannst dem Schmerz sagen, hau ab, in Jesu Namen. Ich habe so einen ganz alten Drucker, das habe ich euch auch schon mal erzählt, glaube ich. Der will manchmal nicht mehr so das Papier einziehen. Und dann lege ich ihm die Hand auf und sage, in Jesu Namen druckst du jetzt. Er hat dann noch nie versagt. Er hat immer sofort eingezogen. Glaub's oder glaub's nicht, es ist so. Er ist schon recht alt. Die Patrone kostet alleine schon, nein, sage ich euch nicht, ein 50er. Kann man fast einen neuen kaufen, aber ich mach's nicht. Der druckt so gut, wenn er den druckt. Er hat so seine Mucken. Ja. Wir dürfen dem Bußfertigen Gnade und Vergebung in göttlicher Vollmacht zusprechen. Auch Heilung. Gott ist noch derselbe. Manchmal dauert es, manchmal geht es erst nur im Schneckentempo weiter. Und manchmal ist es schon im nächsten Augenblick. Aber dein Gebet und dein Glaube haben Auswirkungen in der jenseitigen Welt. Mehr als du denkst. Gott sieht dabei immer das Herz des Menschen an. Und hier macht Jesus zugleich die Tragik der Verkündigung deutlich. Bei aller Vollmacht wird es immer vergebliches Hören und vergebliches Reden geben. Aber dann passiert auch nichts. Dann kommt es nicht zu einer Veränderung des Lebens. Hier ist so einer in diesem Text, der Thomas. Aber er ist ein ehrlicher Zweifler. Er lässt sich von der Realität Gottes überwinden. Thomas fehlte bei dieser ersten Begegnung am Osterabend im Jüngerkreis. Da steht nicht warum. Vielleicht war er mit seiner Nachfolge irgendwie so ganz bisschen uneinig und hatte das so zu den Akten gelegt. Eines wird auf jeden Fall deutlich: Wir verpassen manchen Segen, wenn wir die Gemeinschaft der Gotteskinder nicht immer wieder aufsuchen, wenn wir die vernachlässigen. Ich bin mir sehr dankbar für solche Jünger wie Thomas in den Osterberichten. Wisst ihr warum? Sie zeigen uns, dass die Bibel uns auch mit Zweifel und Fragen, die der Jünger und unsere eigenen, nicht verschweigt und nicht übel nimmt. Wer die biblischen Berichte aufmerksam liest, der kann nicht mehr behaupten, die Jünger waren leichtgläubige Leute, die haben sich irgendwas eingebildet. Viel eher ist das Gegenteil der Fall. Sie waren sogar im Glauben etwas schwerfällig. Thomas weist seine Mitjünger zurück, das Zeugnis, als diese ihm von dieser Jesus-Begegnung erzählen. Bei manchen ist das ja nur eine Ausrede. Aber bei ihm ist es kein billiges Versteck, Gott auszuweichen, so wie bei manch anderen Leuten. Die verstecken sich dann hinter einer Frage und wenn die beantwortet wird, dann haben sie noch eine und noch eine. Im Grunde ist das der Busch, hinter dem sie sich verstecken. Sie wollen nicht glauben. Wir können bei Thomas daran erkennen, dass es anders bei ihm ist. Er legt sich wirklich fest. Er sagt, Vers 25, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meinen Finger in dieses Mal legen kann und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich's nicht glauben. Solche ehrlichen Zweifler hat Gott lieb und er hilft ihnen in ihrer unglücklichen Lage. Und hilft ihnen auch heraus. Eine Woche muss Thomas allerdings warten. Ganz sicher soll dieses Zeugnis der anderen Jünger erstmal wirken bei ihm, einwirken. Das ist so wie, wenn man was Trockenes einweicht, damit es sich richtig aufsaugt. Ich glaube, er ist ein bisschen gespannt. Werde ich das auch erleben? Aber dann geht Jesus auf seine Glaubensnot ein. Nach 8 Tagen steht er wieder mitten unter den Jüngern und sagt zu Thomas, komm, Freundchen, komm, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, reiche deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Bei Jesus gibt es immer auch etwas zu sehen. Er steht ganz real vor Thomas und dieser darf ihn sogar berühren. Gerade in der muslimischen Welt gibt es häufiger Jesus-Begegnungen. Sonst würden die gar nicht zu Gott finden. Oft geschieht es durch Träume, aber manchmal auch ganz real, Erscheinung. Und sie werden dann dramatisch verändert und kommen zum lebendigen Glauben an Jesus. Auch Paulus erlebte damals eine solche Begegnung ein paar Jahre später, als ihm, dem ehemaligen Christenverfolger, Jesus selbst auf dem Weg nach Damaskus, er hatte wieder Schlimmes vor, in den Weg tritt, erscheint. Saul, was verfolgst du mich? Ich glaube, das ist ihm wie ein Schauer durch den Rücken gegangen. Er fällt zu Boden. Ich weiß nicht, ob er auf dem Pferd saß, aber dann ist er runtergefallen. Und Gott redet mit ihm durch Jesus. Aber ganz abgesehen von solch dramatischen Ereignissen werden Menschen verändert, wenn sie zum wirklichen Glauben an Christus kommen. Jesus hat die Macht, auch Zweifler, Kleingläubige und Schwerhörige zu überzeugen, wenn sie sich nur öffnen. Und so ergeht es hier auch Thomas. Und er ist der Erste, der bekennt, mein Herr und mein Gott. Dahin muss es letztlich kommen. Gut, Petrus hat auch schon gesagt, dass er Jesus für den Christus hält, also den Retter, den Gott senden wird. Dahin muss es kommen, dass wir Jesus persönlich als unseren Herrn und Gott sein lassen. Und das geschieht allein dadurch, dass wir ihm unser Leben vertrauensvoll in seine durchbohrten Hände geben. Dazu gehört die Schuld, das Versagen, aber nicht nur das, sondern auch das, was er dir an Gaben und Fähigkeiten gegeben hat. Das eine sollst du in den Mülleimer das Kreuz werfen, und das andere sollst du anwenden zum Segen für alle. So werden wir zu echten Zeugen der Auferstehung. Jesus antwortet dem Thomas nach seinem Bekenntnis: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, wir alle, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Eigentlich war bei Thomas gar kein Glaube mehr notwendig, er sah real den Herrn. Die Tatsache der Auferstehung hatte ihn überzeugt. Durch Tatsachen weckt auch Jesus heute Glauben. Sei es durch Gebetserhörungen, wie heute Morgen, sei es durch persönliches Reden zu uns, bei mir oft durch Bibelworte, bei meiner Frau oft durch Liedverse oder Teile davon. Ganz unterschiedlich. Manchmal ist es auch ein ganz banaler Satz, der aber doch Wirkung hat. Der reife, gefestigte Glaube vertraut Jesus auf sein Wort hin. Auch auf das geschriebene Wort, was hier steht, auch da, wo real noch gar nichts zu sehen ist. Und dabei müssen wir uns dann immer wieder die Frage stellen: Glauben wir Gottes Wort nur rein theoretisch? Ja, ich glaube ja auch, sagen manche. Oder rechnen wir ganz real damit, dass etwas geschieht und passiert in unserem Leben, dass Jesus uns begegnet? Ja, manchmal wird die richtig von oben bis unten heiß. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt es. Und die Gegenwart Gottes ist ganz stark in deinem Körper. Er ist real da. Ob du es nun immer merkst oder nicht, rechne damit, heute, morgen, übermorgen. Dann, wenn du es brauchst und dann, wenn du gerade froh bist. Auch zum Frohwerden brauchst du ihn. Der Heilige Geist ist der, der am besten fröhlich macht. Lasst uns solche Wortchristen werden, die dem Wort Gottes Vertrauen schenken und seiner großen Liebe zu uns. Wenn wir im Wort Gottes gegründet sind, dann werden wir uns nicht so leicht von jeder neuen Meinung, Weltanschauung oder was sonst beunruhigen lassen. Wir leben in schwierigen Zeiten. Aber wenn Jesus bei uns ist, er trägt durch. Nur so können wir dauerhaft Zeugen seiner Auferstehung sein. Und unsere Hoffnung, lebendige Hoffnung, keine Tote, die noch im Grab liegt, sondern diese lebendige Hoffnung ist der Herr. Siehe, ich bin bei euch, auch heute in Lübeck, sagt er. Amen. Vater, wir preisen dich und wir danken dir, dass du uns Christus gegeben hast, Jesus, unseren Herrn. Und ich danke dir, Herr, dass das so real ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du es auch die Einzelnen spüren lässt. Geh durch unsere Reihen, Herr, mit deiner Liebe, mit deiner Barmherzigkeit, mit deiner Gnade, mit deiner Ermutigung und Hoffnung. Fülle sie auf in Jesu Namen. Amen.